Hallo meine Lieben, ich bin Linnea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, Wild Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten. Und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's redefine normal together. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redefine Normal, in diesem Falle Wildberry Linné, 4 Tage allein in der Wildnis und was das mit mir gemacht hat, in mir ausgelöst hat. Vielleicht kurz zu den Begleitumständen. Es war letztes Jahr im Oktober. Ich war eigentlich schon das ganze Jahr auf der Suche nach einer Möglichkeit, um ein paar Tage ohne, sagen wir mal, Stimulation von außen zu sein, also ohne Input, ohne was zu lernen, ohne mit jemandem zu kommunizieren, einfach nur Einkehr finden, Rückzug finden mit mir. Und ursprünglich hatte ich vor, das in einer Art Kloster zu machen. Und ich weiß, es gibt auch Kloster, die jetzt kein religiöses Programm haben, sondern in denen es nur darum geht, dass du dich mit dir selbst beschäftigst. Aber da hat mir auch vieles nicht gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte jetzt auch kein Vermögen, was ich dafür ausgeben konnte, wollte, wie auch immer. Und habe mich dann wiedergefunden auf Airbnb-Seiten. Und da gibt es ganz wundervolle Dinge. Da gibt es Mühlen, da gibt es Vans, da gibt es, Wohnwagen-Vans, da gibt es Zelte, da gibt es alle möglichen wundervollen Dinge in Deutschland und Umgebung. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich, wie gesagt, ein begrenztes Budget hatte und dass ich nur einen begrenzten Zeitraum hatte und vor allem auch, dass ich kein Auto habe, beziehungsweise nicht Auto fahren kann. Und das verschließt tatsächlich, wenn du irgendwo in die Wildnis willst, schon einige Türen, muss man sagen. Und dann bin ich, ich wollte aber unbedingt, bevor das neue Semester losgeht, noch ein paar Tage irgendwo hin, einfach nur, um zu sein und bei mir anzukommen, weil das Jahr unfassbar viele Sachen im Außen gewesen sind. Und durch glückliche Umstände hat es sich dann ergeben, dass eine Freundin von mir jemanden vorgeschlagen hat, der Teil einer Stiftung, einer gemeinnützigen Organisation ist, eines Vereins. Und dieser Verein hat ein Haus, also eine Holzhütte, um genau zu sein. Eine Holzhütte mit einem Wald, ohne andere Häuser drumherum oder irgendjemand. Und ungefähr aber, 20 bis 30 Minuten von einem Ort entfernt, aber auf einem Berg. Steiler Berg, wohlgemerkt. Nicht Klippen oder so, aber steiler Berg, definitiv. Und in dieser Holzhütte finden sonst so Naturveranstaltungen statt, kreative, leicht alternative Events. Wundervoll. Ich verlinke auch den Verein nochmal unten für alle, die aus dem Raum Thüringen kommen, beziehungsweise Erfurt. Sehr interessant, sehr schön. Und auch, was die da machen. Und sie hat mich an diese Menschen weitergeleitet und ich habe dann dort schlafen dürfen, was eigentlich nicht üblich ist, was auch eigentlich nicht so praktiziert wird und schon mal gar nicht zu dieser Jahreszeit. Es war schon relativ kühl im Oktober. Ich bin dann mit Zug angereist und das Paar, welches meine Freundin erkannte, hat mich dann vom Zug auch abgeholt und ganz lieb in Empfang genommen. Und ich bin dann erstmal als erste Amtshandlung, nachdem man mir alles so ein bisschen gezeigt hat, einkaufen gegangen. Also und habe erstmal festgestellt, boah, ey, wie krass, wenn du zu Fuß deine gesamten Sachen für 4 Tage da irgendwie 30 Minuten den Berg hochkraxeln musst, inklusive Wasser und so weiter, ne? Also das gehört natürlich auch dazu, denn in der Hütte gab es zwar Wasser, aber extrem beschränkt. Es war zwar Quellwasser, aber sehr, sehr, sehr beschränkt und vor allem kalt. Es gab auch kein Internet. Ich hatte zwar noch ein paar mobile Daten, aber die waren eher so für Notfälle gedacht. Und es gab auch es gab eine Dusche, aber die lag aus und die war kaputt. Das heißt, gab es in dem Sinne für mich nicht. Und das Gelände war jetzt auch nicht fest abgeschlossen, also da war ein kleiner Zaun drumherum. Das war alles. Und die Hütte an sich hatte 2 Etagen und war aus Holz. Ich habe mich da unfassbar wohl gefühlt, eben weil alles so natürlich ist, weil alles so, ja, so verbunden mit dem Wald noch ist. Man hat auch viele Waldgeräusche gehört. Es hatte auch eine wundervolle Waldaussicht. Ich habe auch auf der Terrasse gesessen und einfach nur in den Himmel geschaut. Und ich wollte da vor allem für mich ankommen und reflektieren. Ich wollte wirklich auch nicht irgendwie was hören oder irgendwas gucken oder doch irgendwie Leute anrufen aus Verzweiflung. Ich wollte wirklich einfach nur mit mir sein. Und deswegen habe ich gleich zu Anfang irgendwie den Flugmodus angeschaltet, habe mir auch überlegt, was möchte ich überhaupt klären in dieser Zeit? Was sind überhaupt die Punkte, die mir wichtig sind? Und habe dann versucht, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und an der Stelle sei gesagt, ich habe früher schon meditiert, ich habe früher schon, ja, ich sag mal, Orte in mir selbst gesucht, die vielleicht nicht alle Menschen in sich selbst suchen. Und trotzdem habe ich festgestellt, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Bedeutet, ja, es stimmt, ich habe viele Erkenntnisse gewonnen, ich habe viel aufgeschrieben, ich habe mich sehr viel klarer und freier gefühlt im Nachdenken und Dasitzen, einfach weil ich nicht zeitlich limitiert war. Ziemlich schnell ist mir aufgefallen, Zeit existiert nicht. Wenn du dein Handy auf Flugmodus schaltest und da ist keine andere Uhr, dann existiert eigentlich nur Tag und Nacht. Es gibt keine andere Form von Zeit. Und das bedeutet, die Zeit vergeht auch sehr viel langsamer. Du hast alle Zeit in der Welt, wenn es wirklich nur darum geht, zu sein, Dinge aufzuschreiben und vielleicht Natur zu genießen. Du denkst, du wärst jetzt irgendwie am stundenlang am Nachdenken und dann schaust du irgendwie später doch mal auf die Uhr und stellst fest, oh wow, das war irgendwie eine Dreiviertelstunde, so max. Und das ist natürlich schon interessant, wie sich unser Zeitempfinden verändert und wie wir halt in unserer heutigen Gesellschaft immer mit Zeit leben, immer mit Termindruck im Hinterkopf, im Nacken leben oder auch einfach uns selbst stressen, uns selbst pushen, irgendwas zu schaffen. Das war da also überhaupt gar nicht präsent. Ich habe aber auch Zeit genutzt, um ja, mir die Umgebung anzuschauen und die Tiere anzuschauen und einfach da zu sein und dieses sehr natürliche, sehr einfache Leben in mich aufzunehmen. Und es hat mich sehr bereichert. Und ich habe ja gesagt, zweischneidiges Schwert. Zweischneidiges Schwert kam nämlich dann, als es abends wurde. Ich habe oben geschlafen und da führte also so eine Dachluke hoch und direkt unter den Balken und da standen auch mehrere so Matratzen, ältere, waren gesammelt vom Verein. Und ich habe es mir schon richtig schön gemacht, auch mit verschiedenen Decken und mit Kissen und so weiter und so fort und hatte auch ja, so Räucherstäbchen oder was da. Und trotzdem, als es dunkel wurde, es wurde nicht einfach nur dunkel, es war wirklich pechschwarze Nacht, eben wie es ist im Wald nachts. Und dann waren da auch noch direkt über mir Siebenschläfer im Dach. Man hatte mich schon gewarnt. Die tun ja auch nichts, ja, aber die können unfassbar viel Lärm machen. Es ist krass. Und wenn dann so einen halben Meter über dir so Geräusche in der Wand sind, dann denkst du dir, oh mein Gott, was, wenn sie jetzt rausfallen auf dich drauf? Und es ist natürlich super unrealistisch, ne? Aber solche Gedanken. Und dann hörst du Geräusche im Wald, so Geräusche des Waldes waren sehr präsent. Und zum einen denkst du dir, ach, wie schön ist das Geräusche des Waldes und es ist so dunkel, man kann auch alle Sterne sehen. Und gleichzeitig denkst du dir, oh mein Gott, ich bin die einzige Hütte, wo Licht an ist im Umkreis von XY. Und was, wenn jetzt hier jemand kommt oder was? Das ist übrigens absoluter Schwachsinn. Das habe ich auch vielen Leuten erklärt, beziehungsweise ich habe mich auch selbst an dem Gedanken festgehalten. Tatsächlich habe ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall ist. Wenige Wochen zuvor noch ein Seminar gehabt. Es ging eigentlich um Psychopathie in der Uni. In der um Psychopathie, um Justizvollzugsanstalt, um ja, Menschen, die sehr viele kriminelle Dinge vollüben, um es mal so zu sagen. Und es hat sich herausgestellt, Studien zufolge, dass tatsächlich diese Angst vor dem Wald, im Sinne von, ah, oh, das ist dunkel, da findet mich keiner, wenn da jetzt jemand mich überfällt oder sonst irgendwas. Die ist vielleicht sehr alt und uns angelegt, weil das früher mal so war, aber es ist heute absolut selten, dass irgendwelche Straftaten mit anderen Menschen im Wald passieren. Absolut selten. Also, da passiert in 30 Jahren mal was irgendwie so. Gibt natürlich viele logische Gründe dafür. Zum einen, warum gehst du für ein Verbrechen in den Wald? Du kannst, da ist doch in der Regel keiner. Das muss ja dann wirklich ein großer Zufall sein, wenn du als Verbrecher da rumläufst und dann zufällig noch jemand anderen triffst und zufällig in dem Moment dann Bock hast, irgendwie ein Verbrechen zu begehen. Also das sind so Geschichten. Zum anderen kann man das ganz anders nachverfolgen, weil Spuren im Wald sind natürlich nochmal irgendwie was anderes als irgendwie jetzt, ich bin die Straße lang gelaufen und naja, ich will mich da jetzt gar nicht in Pseudo-Forensik üben, das ist nicht mein Ding. Ich wollte nur sagen, es ist faktisch extrem unwahrscheinlich, dass da irgendwas passiert. Und selbst wenn, dann hätte ich theoretisch, wie gesagt, so 20 Minuten laufen können und dann wären da noch andere Häuser gewesen und dann hätte ich so. Aber in dem Moment, wo du allein in diesem Haus bist und allein auf diesem Grundstück bist, das nicht wirklich abgeschlossen ist und das, ja, man kann auch über den Zaun drüber klettern in dem Sinne, fühlst du dich allein oder ich habe mich allein gefühlt. Und das war krass, weil, also an dem ersten Abend war es krasser als an den anderen Abenden. Wahrscheinlich war dann so eine Habituation, also so eine, ich habe gelernt, dass nichts passiert, eingesetzt hat. Aber ja, ich war da durchaus auch in Angst, ich war da durchaus auch in Panik und ich habe das aber als sehr ursprünglich erlebt. Ich habe das als, das klingt jetzt total komisch, ja, aber ich habe das als sehr fast schon archaisch erlebt, diese Angst, dieses Existenzielle. Und hab dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ich habe verschiedene Optionen. Ich kann jetzt tief durchatmen und versuchen zu schlafen, aber wenn du bei jedem Geräusch aufwachst und eigentlich auch das Gefühl hast, die Zeit vergeht sowieso super langsam, was bringt dir das dann? Oder aber ich tue doch irgendwas konsumieren. So, und dann war es so, dass ich durchaus noch einige Podcasts runtergeladen hatte und durchaus noch irgendwie von einem Streaming-Anbieter drei, vier Sachen runtergeladen. Nicht viele, ja, also irgendeine Serie, die ich für Urzeit mal geschaut hatte, wo ich auch schon alles kannte, und eine Folge von der Naturdoku. So, das war das, was ich hatte, buchstäblich. Und dann habe ich das aber geschaut. Und ich habe es geschaut mit Freude, bis ich müde war. Und ich glaube, dadurch, dass ich diese Serie kannte und sie sehr alt war für mich, hatte das auch etwas sehr Beruhigendes. Ich schildere das deshalb so, weil die Realität kann dem, was wir uns so hochromantisch allein im Wald ausmalen, ein bisschen zuwiderlaufen. Das kann durchaus passieren. Und das bedeutet aber nicht, dass das Ganze eine schlechte Idee ist. Das bedeutet einfach, dass die Realität oft bunter ist, als wir uns das so denken. Und ich habe ja auch sehr viel mitgenommen und ich habe auch sehr viel Ruhe aus der Geschichte mitgenommen und auch viel Wertschätzung, einfach wirklich Wertschätzung, weil das Wasser war begrenzt, das wusste ich von Anfang an. Ich wusste aber nicht, wie stark begrenzt. Ich wusste nur, ich brauche irgendwie Trinkwasser von woanders und duschen geht auch nicht, weil ich habe ja gar keine Dusche. Dann war es also auch eine Herausforderung in dem Sinne, als dass ich dann, ja, als dass ich dann erstmal Seife gekauft habe, die überhaupt biologisch abbaubar ist, möglichst wenig Zutaten hat, weil halt das Abwasser auch wie alles andere zurück halt dort in die Natur geleitet wird. Es gab auch ein Plumpsklo, das natürlich auch. Aber was ich sagen will, ist, sich zu waschen überhaupt. Ja, Waschlappen, klar, keine Frage, kennen jetzt auch noch einige Leute, die zuhören. Aber es ist eine Sache, wenn du irgendwie, keine Ahnung, warmes Wasser einlässt und dann da irgendwie deinen Waschlappen nass machst. Oder wenn du eine Schüssel hast und da wirklich arschkaltes Wasser drin ist und du dich damit wäschst. Das hat so ein Feeling von, ja, vor 100 Jahren irgendwie. Ich fand das eine coole Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, weil du lernst, sowas ist so wirklich wichtig. Und dann habe ich, Genie, natürlich auch nicht daran gedacht, Handtücher mitzunehmen. Weil ich dachte so, ja, ey, komm, also die haben ja gesagt, die haben alles. So. Was dann zur Folge hatte, dass ich tatsächlich mich mit einem Geschirrhandtuch abgetrocknet habe. Ich hatte verschiedene Geschirrhandtücher und habe ich auch extra eins mitgebracht, so, weil ich dachte, das haben sie vielleicht nicht. Und dann war ich dankbar, dass ich mein Geschirrhandtuch mitgebracht habe. Aber so minimal dann kreativ zu werden und auch diese Kreativität entspricht etwas dann komplett archaischem, weil du bist gezwungen dazu, in dieser existenziellen Lage, du hast nur begrenzte Ressourcen, über etwas nachzudenken. Und du kommst zu einer Lösung und du bist am Ende, freust du dich wahrscheinlich sogar noch über deine Lösung. Aber irgendwie, ja, es ist auch nicht ganz perfekt. Also es ist halt nicht komfortabel in dem Sinne. Aber es reicht. Und daraus auch das Learning, was brauche ich denn wirklich? Was brauche ich denn wirklich? Ich habe auch festgestellt, dass Wärme ein Punkt ist, wo wir sehr komfortabel lesen. Also man muss dazu wissen, Ich heize extrem selten. Ich werde des Öfteren angemaunzt von Menschen, die auch nur zu Besuch kommen, weil ich hier in einem Setting lebe, wo ich kein Fenster habe, dafür aber eine Balkontür in einem Einzimmer-Apartment. Und diese Balkontür steht Tag und Nacht offen. Einfach, also immer, wenn ich da bin, logischerweise. Weil Luft. Erstens bin ich gerne nah an der Natur und direkt vor meinem Haus ist es grün. So. Und zum anderen Luft und Klima, Akklimatisierung. Ich akklimatisiere mich lieber mit den Jahreszeiten statt mit dem Thermostatregler. So, ne? Und in dem Falle ist mir aber trotzdem aufgefallen, was so eine Hausdämmung alles macht. Klar, diese Hütte hatte auch Dämmung, so war es nicht. Aber sie hatte gar nicht überhaupt erst die Mo Funktion zu heizen. Und es war da auch monatelang niemand drin gewesen, weil es war Ende, Mitte Oktober. Und es war kühl. Und wie kühl es wurde, habe ich nachts gemerkt. Ich bin sonst jemand, der sehr leicht bekleidet oder in den allermeisten Fällen auch nackt schläft, was übrigens viele Vorteile hat für die Leute, die an der Stelle lachen. Und ich muss sagen, das war dann natürlich nicht möglich. Ich habe nicht nur mit Sachen geschlafen, ich hatte teilweise irgendwie zwei Schichten an und dann eine Decke dazu. Einfach weil es kalt war und weil konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit zwei Schichten Kleidung geschlafen hatte. Ich habe gut geschlafen, so ist es nicht, aber sehr erstaunlich, sehr erstaunlich. Und auch sehr erstaunlich, was Paranoia mit dir macht, wie gesagt. Wenn du das Gefühl hast, boah, du bist einmal in dieser Gedankenschleife drin, von wegen, was, wenn jetzt jemand kommt, was, wenn jetzt jemand diese Luke hochkommt. Es ist sowas ganz, ganz, ganz Altes, sowas ganz Essentielles, sowas ganz, ich kann nicht wegmäßiges, wie so ein Säugetier wirklich auf der Flucht. Weil dadurch, dass ich oben geschlafen habe, konnte ich ja nicht mal irgendwie zum Fenster raus oder so. Es gab halt wirklich keine andere Möglichkeit. Es war, wie gesagt, immer noch super unrealistisch, dass da irgendwas passiert, irgendjemand kommt und wenn dann halt nette Spaziergänger, die habe ich auch gesehen, manchmal. Und gleichzeitig, wenn du einmal in so einer Gedankenschraube drin bist, genau, dann wie kommst du da raus? Normalerweise ist es so, du hast, wenn du über irgendwelche Dinge nachdenkst oder in Verzweiflungen drin steckst, hast du irgendeine Ablenkung oder hast du irgendjemanden Menschen, den du anrufst oder hast du irgendwas? Oder aber du verbietest dir selbst darüber nachzudenken. Die letzte Option ist, du bleibst in dieser Gedankenschraube drin und wartest, was passiert. Und in dem Fall habe ich auch mich selbst reguliert. Habe ich auch festgestellt, ich kann mich selbst regulieren und meine Gedanken, auch super wichtiges Learning, immer wieder. Das war jetzt nicht super neu, aber habe ich in dem Moment auch wieder festgestellt, meine Gedanken erschaffen meine Realität. Ich kann mich frei entscheiden, was ich jetzt denke und ich kann mich auch jetzt frei entscheiden, was ich fühle. Ich kann genauso gut mir vorstellen, dass jetzt ein Spaziergänger kommt und irgendwie total ausgehungert ist und ich ihm dann irgendwie noch Abendbrot koche und wir den lustigsten Abend überhaupt verbringen und der womöglich hier unten noch ein Feuer in Gang setzt. Es gab nämlich übrigens durchaus einen Kamin, nur man hatte mir gesagt, es ist komplex und ich wusste auch nicht genau, wo das Holz war und das habe ich mir ehrlich gesagt dann auch nicht zugetraut. Also ich glaube, da brauche ich noch einen Survival-Urlaub, um das dann hinzukriegen. Ja. Also sehr erstaunlich, wozu unser Kopf in der Lage ist, sei dir dieser Macht bewusst. Und so gingen die Tage vorbei. Ich habe wirklich teilweise Track of Time verloren. Ich habe teilweise gedacht, ich könnte das jetzt noch ewig machen. Ich habe ja alles hier, was ich brauche. Ich habe auch teilweise gedacht, die Zeit vergeht so langsam, wann ist sie endlich vorbei? Weil eben Zeit an Bedeutung gewinnt, wenn du nicht ständig nur im Tun bist. Und ich glaube, das war auch ein essentieller Teil dieser Reise. Dadurch, dass ich nicht im Tun war, sondern einfach nur im Sein, hatte ich die Möglichkeit, die Dinge ans Licht kommen zu lassen, die sowieso die ganze Zeit da sind, die auch wahrscheinlich bei dir die ganze Zeit da sind, die du aber einfach dadurch verstummen lässt, dass du die ganze Zeit am Tun bist. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die tun ein bisschen mehr als andere, aber letztlich leben wir in einer Tun-Gesellschaft, deswegen kann ich sehr sicher sagen, dass du viel am Tun bist, einfach weil du dafür in unserer Leistungsgesellschaft immer schon belohnt worden bist. Wahrscheinlich sogar die Verknüpfung hast von Tun ist Liebe, oder Tun ist Leistung und Leistung ist Liebe, um den Umweg zu nehmen. In diesem Sinne war ich da sehr beeindruckt von, ja, von der Ausdehnung der Zeit, wie vorhin auch schon erwähnt. Ich habe auch gemerkt, dass mir viele Dinge fehlen. Also wie viel wertvoller es ist, wenn du keinen Wecker hast und dich einfach von dem Rhythmus der Natur, der ja übrigens auch unserer Rhythmus ist, der auch in uns angelegt ist, der der natürliche Rhythmus ist und uns von unseren Hormonen auch gesteuert wird. Beziehungsweise, wenn wir damit im Einklang sind, dann hilft es auch, dass unsere Hormone im Einklang sind, um es mal so auszudrücken. Und wir es einfach komplett verlernt haben durch künstliche Lichtquellen. Wir uns womöglich noch irgendwie cool fühlen, wenn wir sagen, oh, ich war bis 2 bis 3 Uhr Nacht wach und dann habe ich bis um 11 geschlafen. Und oder noch besser, mein Tag geht erst PM los, also so irgendwie ab erst 12 Uhr Mittag und alles. Das sind alles Phänomene, die gibt es eigentlich gar nicht. Natürlich ist nicht unser ganzer Fortschritt schlecht, das ist nicht das, was ich sagen will. Ich möchte nur sagen, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, warum wir eigentlich diese ganzen Dinge tun. Wir nehmen vieles von unserem Fortschritt als gegeben hin und sagen, ach, Fortschritt ist immer gut. Aber ist er das immer? Ist er das für dich? Was hat das für Auswirkungen? Genauso wie diese Dauerbeschallung. Das habe ich schon mal in der Folge erwähnt. Wir leben in einer Dauerbeschallungswelt und das ist genau das Gleiche in Grün. Also das ist auch dieses immer konsumieren. Tun oder konsumieren sind so die beiden Sachen, die wir in unserer Gesellschaft machen. Tun oder konsumieren. Entweder ich tue etwas oder ich setze mich passiv hin und konsumiere etwas. Und wenn ich etwas konsumiere, dann ist das zwar kein aktives Tun, aber auf Gehirnebene ist das natürlich auch ein Tun. Weil du musst das, was von außen kommt, trotzdem verarbeiten und irgendwie für dich interpretieren. Das heißt, du hast gar keine Möglichkeit dazu, einfach nur mit dir selbst zu sein. Du hast gar keine Möglichkeit dazu, einfach nur zu fühlen und vielleicht zu irgendwelchen tieferen Erkenntnissen zu kommen, wenn du die ganze Zeit entweder am Tun oder Konsumieren bist. Und insofern war dieser Kreislauf da durchaus unterbrochen, weil ich ja ganz bewusst gesagt habe, ich nehme kein Buch mit auf die Hütte. Ich möchte da jetzt nicht lesen. Ich möchte da jetzt nicht... Ich habe am Ende ein paar Folgen Podcast gehört, ja, aber das war nicht meine Intention. Es war eher aus einer Regulation heraus. Und es war auch teilweise, wenn ich wirklich gemerkt habe, boah, ey, die Zeit ist endlos. Was ein schönes Gefühl ist, das Gefühl zu haben, die Zeit ist endlos, aber was auch sehr anstrengend sein kann, wenn du weißt, boah, ey, wir sind an Tag 2 und es kommen noch 2 Tage und ich habe 24 Stunden Zeit, ich kann ja jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag schlafen. So. Also es ist super interessant, was so 4 Tage im Wald mit einem machen. Ich hatte da auch ganz spezielle Fragen, mit denen ich auf die Hütte gekommen bin, so verschiedene Themen, die sich kurz vorher in meinem Leben aufgetan hatten, wo ich gemerkt habe, boah, da brauche ich echt Klarheit, aber Klarheit von mir und nicht irgendwie von anderen Menschen. Und dafür war es auf jeden Fall ultra hilfreich. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn du jemand bist, der etwas erschafft, und wir sind ja alle irgendwie Schöpfer und Schöpferinnen, das heißt, wenn du meinetwegen schreibst, wenn du meinetwegen malst, wie auch immer, das ist das wunderbar, ja, unterstützt, wenn du das alleine irgendwo in der Hütte tust. Muss ja nicht im Wald sein, es kann auch am Meer sein oder wie auch immer. Ich habe definitiv vor, sowas nochmal zu machen. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es hilfreich ist, irgendein Backup zu haben. So wie ich halt das Backup hatte, zu sagen, ja, ich habe hier noch 1, 2 Folgen. Es ist nicht geplant, die zu gucken oder die zu hören, aber ich habe die Möglichkeit. Weil ja, du kannst dich der Wildnis aussetzen und da habe ich ja nun nicht irgendwie mit Hängematte im Wald gecampt, ne? Ich hatte ja trotzdem diese Hütte und alles, was ja schon sehr viel Sicherheit gibt. Aber gleichzeitig, du weißt nicht, was es mit dir macht und du darfst dich auch um dich selbst kümmern. Du kannst ja sagen, ich lasse mich auf das Experiment ein, aber du bist nicht gezwungen, Dinge auszuhalten. Wenn du denkst, du musst Sachen durchziehen, nur um des Durchhaltenwillens, dann ist das auch, um es jetzt mal im Traumasprech zu sagen, eine Trauma-Response, dann ist das auch eine Sache von, ich muss durchhalten. Das ist, das ist jetzt keine sehr natürliche Angelegenheit. Was du stattdessen tun darfst, ist, ja, du darfst dich herausfordern, du darfst dich an deine Grenzen bringen, du darfst deinen Horizont erweitern, aber du darfst dich auch selbst beeltern. Das bedeutet, dass du dich auch um deine Bedürfnisse kümmerst und adäquat vorbereitest. Du weißt ungefähr, was auf dich zukommt, und du hast Tools dabei, und da meine ich jetzt nicht nur physische Tools, wie meinetwegen eine Schere, sondern auch innere Tools. Meinetwegen auch eine Folge, die runtergeladen ist oder sowas in der Art. So, ihr Lieben, das war's von mir zum Thema Wildnis, Zeit allein im Wald. Ich bin gespannt, was ihr daraus mitnehmt. Schreibt es mir super gerne zum Post der Folge, der ist auch verlinkt in den Shownotes. Und noch eine wundervolle Zeit euch.